In der heutigen Episode bekommst du einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Apothekenumschau, also einem Publisher. Du erfährst, wie funktionieren denn Publisher-Geschäftsmodelle heute eigentlich überhaupt noch? Wie dringt KI in Verlage ein? Im Positiven wie im Negativen? Und wir hören darüber, wie künstliche Intelligenz im Redaktionsprozess sinnvoll unterstützen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Selten war unsere Marketing-Szene so im Umbruch wie die letzten 3 Jahre. Und wir teilen hier ganz, ganz viel Expertenwissen beim 121 Watt Podcast. Aber dennoch ist es natürlich auch interessant zu erfahren, wie machen es denn die anderen? Welche Herausforderungen haben die? Wie nutzen sie das Potenzial KI und wie gehen sie mit den Gefahren um, die KI so mit sich bringt? Und da sind wir super, super froh, oder lieber Christoph, wen wir heute auch für dieses Thema mitgebracht haben.
Ja, wir haben einen ganz coolen und total lieben Gast, den wir schon wirklich über Jahre hinweg kennen und auch in seiner beruflichen Karriere verfolgen. Und der Erik Hubitz ist zurzeit oder schon seit ein paar Jahren Head of AI beim Wort- und Bildverlag. Wer den Wort- und Bildverlag nicht kennt, bin mir ziemlich sicher, die Hauptpublikation kennt ihr alle, das ist die Apothekenumschau. Also ein total spannendes Thema und Erik, magst du ganz kurz erzählen, was macht ein Head of AI beim Wort- und Bildverlag?
Spannende Frage. So ungefähr alles, was mit KI zu tun hat bei uns, ist ein bisschen ein ausgedachter Beruf, weil wir irgendwann mal festgestellt haben, an allen Stellen dringt jetzt KI ein. Wir brauchen einfach eine Position, wo die meisten Dinge zusammenkommen. Das ist einmal natürlich Dinge, die wir auf der Webseite machen, aber auch, wer im Unternehmen darf was mit KI machen und wie verhalten wir uns auch zum Beispiel gegenüber Google oder den Bots, die bei uns natürlich auch zuhauf da unterwegs sind. Also ein ganz breites Gebiet, bei dem ich mir die Sachen rauspicke, die gerade auch am dringendsten sind.
Was mich da interessieren will, Erik, du hast gerade schon diese Vielfalt genannt. Hast du schon irgendeine Art von Einteilung, Frameworks, Strategien erarbeitet, sowohl für Tools, die wir nutzen, was dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder eben auch diese AI-Bot-Nummer, also wer darf nicht. Hast du da schon Dinge erarbeitet, wo du sagst, da habe ich so eine Art Framework, eine Strategie, wo du uns so ein bisschen mitnehmen kannst? Wie gehst du ran? Ich meine, es kommen ja zig Anfragen aus unterschiedlichsten Richtungen wahrscheinlich jeden Monat auf dich zu und man kann ja nicht über jede Anfrage noch einmal bei Null anfangen, drüber nachzudenken, sondern man muss sich eine Strategie erarbeiten. Wie kann sowas aussehen?
Ich glaube, Strategie ist gar nicht so der Begriff, mit dem ich da richtig arbeiten kann. Es sind eher so Rahmenbedingungen, die ich kenne und dann auch so Handläufe, wie nennt man das? Solche
Guardrails. Halt
so ein bisschen fest. Handrails, genau. Ich wollte es jetzt auf Deutsch sagen, da ist mir das immer eingefallen. Wo ich mich festhalten kann. Und da gibt es ein paar Dinge, die ich kenne, die wir auch im Verlag mit der Geschäftsführung besprochen haben. Ich habe zum Glück eine sehr, sehr offene Geschäftsführung, sehr nach vorne gerichtete Geschäftsführung. Aber wir haben natürlich auch einiges zu beschützen. Also ja, ich kann sagen, wir haben einige Dinge. Ich kann es gar nicht anfangen, die alle aufzuzählen. Aber zum Beispiel, was das Zulassen von Bots beziehungsweise KI-Bots auf unsere Inhalte betrifft, sind wir ziemlich strikt auch und sagen, nein, darfst du nicht. Und das ist natürlich was man lange diskutieren kann und auch muss. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich in einem halben Jahr immer noch die gleichen Handrails habe. Aber eine feststehende Strategie gibt es auf gar keinen Fall, sondern es ist eher ein Voraustasten, wo es denn wahrscheinlich am meisten Sinn macht.
Ich würde gern gleich mal bei den Bots einsteigen, weil du sagst, ihr seid da relativ strikt. Jetzt müssen wir ja wissen, wir haben ja 2 unterschiedliche Grundkategorien an Bots. Wir haben ja einmal die AI-Bots, die kommen für die Trainingsdaten und dann die AI-Search-Bots. Das sind ja auch nochmal aus der Strategie her 2 unterschiedliche Ansatzpunkte. Habt ihr bei allen gesagt, nichts da? Oder wie seid ihr vorgegangen und warum steht es aktuell? Wie du schon sagst, das ist ja immer ein fließender Prozess. Aber so aktuell, warum ist die Entscheidung so gefallen und wie ist sie gefallen?
Naja, also Die Unterscheidung, die haben wir theoretisch, die gibt es bei einigen Bots, aber bei den meisten halt tatsächlich nicht. Und da können wir direkt bei Google einsteigen. Also um die KI-Overviews von Google nicht, um dort noch zu bleiben oder die für die irgendwas zu sperren, da müsste ich ja dann tatsächlich Google aussperren und das macht natürlich herzlich wenig Sinn. Bei ChatGPT, die sind da ganz brav, die haben also das eine und das andere, also die haben welche, die lernen und die anderen, die sind für die aktuellen Webabfragen. Die lassen wir natürlich zu, die aktuellen Webabfragen, weil wenn jemand schon klicken will, dann soll er natürlich auch zu uns kommen dürfen. Oder wenn jemand eine aktuelle Anfrage hat. Aber sind wir ehrlich, das betrifft alles auch nur einen Teil. Wir haben jetzt neulich, haben wir auch eine Bot-Detection-Software eingeführt bei uns. Und da kann ich zum Beispiel sagen, dass zwischen 20% und 30% unseres gesamten Traffics sind Bots. Und so. Insgesamt 13% sind Stealth-Bots. Also das sind irgendwelche Bots, Scraper, die sagen, hey, ich bin Mac mit Safari und ich würde gerne trotzdem dein Content alles haben. Die werden erkannt. Also dafür gibt es mittlerweile ja ganz gute Detection-Software. Und die halten wir zum Beispiel komplett draußen, weil wir sagen, ey, wenn du mir nicht sagst, wer du bist, dann kommst du ja nicht drauf. Schwieriger wird es natürlich bei anderen. Wie gesagt, bei Google, was sollen wir machen? Also tatsächlich ist uns Google so wichtig, als dass wir Google sperren würden. Wir versuchen uns da Schritt für Schritt, Monat für Monat dran entlang zu hangeln. Aber jetzt geht zum Beispiel auch mal, was machen wir mit Feedreadern zum Beispiel? Also das ist so ein Thema, auf das ich dann vor 2-3 Monaten gestoßen bin. Du hast ganz viele Feedreader, die lesen natürlich unseren Feed. Da haben wir natürlich eine Lösung gefunden dafür. Aber manche machen das natürlich auch, um ganz entspannt unsere Inhalte abzugreifen. Und die sind natürlich unser Kapital. Und deswegen wollen wir die draußen haben. Für andere, die einen Feedreader als Feedreader benutzen, möchten wir es natürlich anzeigen. Also wir sind da auf einer Gratwanderung, die mal nach links und mal nach rechts gibt.
Jetzt ist das ja für so ein Geschäftsmodell eine ganz spannende Zeit, weil ihr ja sozusagen eine Reihe von sehr, sehr großen Wettbewerbern bekommen habt, die im Endeffekt die Fragen, die ihr bisher auf eurer Webseite beantwortet, dann plötzlich auf ihrer Seite beantworten. Ne? Also die ganzen KI-Lösungen bei Gesundheitsfragen oder sonstigen Dingen, die leiten ja, vermute ich mal, nicht mehr so intensiv auf euch um und weiter, sondern haben woher auch immer von irgendwelchen Krankenkassen, von irgendwelchen wissenschaftlichen Veröffentlichungen vielleicht auch ganz gute Trainingsdaten in dem Gesundheitsbereich und beantworten dann die Fragen bei sich selber. Wie seht ihr das? Spürt ihr das? Wie habt ihr eine Strategie sozusagen, vielleicht irgendwelchen Traffic, der jetzt nicht mal bei euch landet, irgendwie zu ersetzen?
Also grundsätzlich hat es ja schon vorher angefangen. Also das ist so eine Situation, die ich schon seit Jahren kenne. Und ich bin ja irgendwie auch ein bisschen schuld daran. Als Content-Marketer und SEO-Berater habe ich natürlich auch, bevor ich die Apothekenumschau gekannt habe, habe ich natürlich auch gesehen, dass die Apothekenumschau.de ziemlich gut läuft. Und ich hatte einige Pharmaunternehmen auch, die ich beraten habe. Und da hat man sich das natürlich auch angeguckt. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass alle, die jetzt dann Inhalte geschrieben haben, nicht auf die Apothekenumschau geguckt haben. Muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Und der fiese Unterschied ist dann zwischen einer Technikerkrankenkasse, die echt guten Inhalt macht, muss man einfach sagen, oder auch AOK, auch andere, die guten Inhalt machen. Und uns, der Unterschied ist, dass wir zwar unabhängig sind als Publisher und nicht eine Krankenkasse sind, das stimmt und trotzdem machen die guten Inhalt. Und die haben aber ein anderes Geschäftsmodell. Für uns ist das, was wir auf der Webseite haben, unser Geschäftsmodell. Für eine Krankenkasse ist das Geschäftsmodell, dass praktisch jemand über Marketinggeld, aus dem dann eben dieser Inhalt erstellt wird, auf die Webseite kommt und dann eine Versicherung abschließt. Also die haben dann eine viel höhere Marge oder einen viel höheren Hebel, den sie dann nutzen können. Und das war schon immer so. Das war allerdings noch nie so stark. Wir spüren jetzt tatsächlich, dass wir auf der einen Seite natürlich schon unabhängig sind und wir glauben auch, dass wir die besten Inhalte haben. Die sind auch alle evidenzgeprüft. Also wir haben eine wissenschaftliche Redaktion, die jeden Fakt, der im Artikel steht, dann auch nachcheckt. Steht er in irgendeinem Paper? Ist der auch wirklich sicher? Aber ihr ahnt auch schon, dass das manchen Leuten auch ein ganz kleines bisschen egal ist. Und wenn es sich plausibel anhört, dann glaubt man das auch gerne. Und das führt da tatsächlich dazu, dass die Antworten, die jetzt KI-Tools geben, gar nicht mal so schlecht sind. Und da sehen wir uns jetzt in einem Wettbewerb, den wir jetzt momentan nicht mit einfachem Inhalt oder mit noch besserem Inhalt, wie man auch manchmal sagt, oder noch mit besseren Artikeln lösen können, sondern da braucht es einfach andere Strategien. Da kann ich gerne nachher noch 2, 3 Dinge dazu sagen. Die Krux dabei ist, und das ist so ein bisschen das Unfaire, was heißt unfair? Wir haben ja auch lange Zeit gut von Google gelebt, also man muss ja auch mal Danke sagen, aber tatsächlich ist es so, dass wir, wenn es uns jetzt nicht mehr gäbe, dann könnte natürlich ChatGPT noch gute Inhalte von der Konkurrenz, die jetzt halt eben ein anderes Geschäftsmodell auch holen. Deswegen müssen wir natürlich mit einem Fuß auch in dem Markt bleiben, damit unsere Marke auch da ist. Andererseits müssen wir Geschäftsmodelle entwickeln, die hilfreicher sind als die Idee, dann Inhalte zu verkaufen oder möglichst viel Werbung da dran zu klatschen.
Mhm. Ich meine, ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen, Erik, was du jetzt gesagt hast. Ich meine, ihr als Apothekenumschau verkauft ja quasi Werbeplatzierungen. Also euer Geschäftsmodell ist ja, wir machen hochwertigen Content, der eine hohe Expertise darstellt. Das bedeutet einen hohen Trust im Idealfall bei der Zielgruppe genießt. Deswegen kommt die Zielgruppe häufig wieder, bringt guten Traffic. Google erkennt euch als hochwertige Content-Maschine an zu eurer speziellen Expertise und schickt deswegen viele Leute zu euch. Das war so alte Welt. Und so lässt sich natürlich ein Geschäftsmodell machen mit hochwertigen Content. Und rund um hochwertigen Content bezahlt man auch gerne für Werbeplatzierungen. Und jetzt hattest du ja noch die Techniker mitgebracht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worüber wir vielleicht auch gleich noch sprechen werden. Als Techniker lebe ich nicht vom Content. Da ist der Content im Prinzip die Rutsche, die die Kunden zu mir bringen soll. Und ihr braucht, aber die Rutsche ist bei euch das Geschäftsmodell. Bei der Techniker ist das Geschäftsmodell die Versicherung. Das bedeutet, wenn wir jetzt als Techniker-Krankenkasse das Ganze sehen und sagen, wir shiften einfach unsere Strategie und sorgen jetzt dafür, dass uns die KI empfiehlt, als Techniker-Krankenkasse gar nicht mehr, wir cutten quasi den Content raus und sagen, pass auf, wir arbeiten einfach so, dass wir versuchen, von den Modellen empfohlen zu werden, wenn jemand fragt, wer ist die deutsche beste Krankenversicherung. Das bringt euch aber nichts, weil genau das, was euer Produkt ist, jetzt schon in der KI stattfindet. Die Techniker hat ihr Produkt nach wie vor, das sie verkaufen kann. Die muss nur andere Wege finden. Ihr müsst also ja eigentlich ja fast schon ein neues Produkt finden, oder, Erik?
Ja, ganz genau. Das ist der Punkt. Wir müssen an 2 Stellen arbeiten. Wir müssen natürlich, wie alle anderen, oder wir müssen das nicht, sondern wir können jetzt natürlich mit dem, was uns die KI-Tools geben, bessere Prozesse machen. Wir können neue Content-Ideen entwickeln. Wir können weggehen vom Artikel hin zu Rack-Inhalten, die halt eben auch als Liquid-Content ausgespielt werden. All die Sachen, da können wir, wenn wir uns reinarbeiten, da fuchsen wir uns auch rein und da sind wir, glaube ich, auch ganz gut in der Entwicklung. Wir können natürlich auch, so wie andere Publisher, da sind wir, das muss ich zugeben, auch nicht ein bisschen spät dran, sage ich mal, Paywall einziehen, weil das, was auf der Paywall steht, könnte natürlich dann auch nochmal so wertig sein, dass es dann doch die Menschen abonnieren wollen und vielleicht Geld dafür zahlen wollen. Aber ich glaube, der Hebel wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen tatsächlich Produkte entwickeln, mit denen wir tatsächlich auch einen größeren Hebel haben, um Geld zu verdienen, um eben die Konkurrenz gegen all die anderen zu bestehen. Auch wenn alle anderen, und ich rede natürlich auch mal mit jemandem von Google, ich rede natürlich auch mal mit jemandem von KI-Modellen, wenn die sagen, hey, wir brauchen euch natürlich unbedingt, weil ihr auch unabhängigen Inhalt macht, im Gegensatz zu allen anderen Playern im Markt, seid ihr unabhängig, deswegen brauchen wir euch auch, aber ganz ehrlich, viel Unterstützung kriegen wir dafür nicht.
Sag mal, und jetzt vor zwei, drei Jahren ging das auch relativ groß durch die Presse. Da gab es ein Announcement, dass Springer einen Deal abgemacht hat mit ChatGPT oder mit OpenAI, wo es also einmal um den Einsatz von ChatGPT im redaktionellen Umfeld ging, aber wohl es auch im Hintergrund einen Lizenzdeal gab zu allen Springer-basierten Publikationen als Trainingsdaten. Hat sich sowas in eurer Branche durchgesetzt, dass es quasi Lizenzvereinbarungen gibt mit den großen KI-Modellen, die im Endeffekt dann exklusiv auf eure Inhalte, auf euer Archiv oder so etwas zugreifen können? Oder siehst du das als eigentlich nur eine klassische Presseente an, die damals die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde?
Es war auf gar keinen Fall nur eine Presseente oder eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Es hat auch viel ausgelöst. Das Problem ist tatsächlich, dass wenn Springer, New York Times und vielleicht aus Deutschland noch der Spiegel mit Sam Altman telefonieren, dann funktioniert das. Wenn ich dort anrufe, dann geht er nicht mehr ans Telefon. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass wenn der gute Teil der Springer-Inhalte in den KI-Modellen drin ist, dass sie uns dann auch ein kleines bisschen weniger brauchen.
Mhm.
Produkte von uns können sich eigentlich nicht in Richtung der großen KI-Modelle richten oder unsere Archive oder unser Rack, das wir natürlich auch haben, das natürlich auch viel mehr enthält als das, was nur auf der Webseite ist, sondern es muss sich eigentlich an andere Player richten, die womöglich noch größeres Interesse daran haben, wirklich evident geprüfte Inhalte zu haben. Und da ist der Bedarf danach noch ein bisschen überschaubar. Ich glaube schon, dass sich da was entwickeln wird, weil KI-Antworten kommen ja auch nicht überall richtig cool an. Es gibt auch genügend Player auf dem Markt, die wirklich geprüfte Inhalte brauchen. Aber aktuell ist die Lizenzierung von Inhalten an Dritte oder vor allem an KI-Modelle kein Geschäftsmodell. Deswegen sperren wir auch und fangen nicht an. Es gibt ja Tools, die das anbieten, wie Tollbit zum Beispiel. Wir machen jetzt keinen Marktplatz. So, ihr könnt unsere Inhalte, einen Artikel für 10 Euro zu verkaufen, was soll ich mit den 10 Euros machen? Da können wir dann alle mal essen gehen. Und dann haben die aber für immer diesen Inhalt. Das ist einfach sinnlos.
Okay. Wenn man sich den Blick jetzt mal ein bisschen wendet, du hattest das in so einem Nebensatz angedeutet, dass ihr auf der einen Seite natürlich auch von den Wohltaten der KI profitiert in eurem redaktionellen Prozess und vielleicht auch in den Unternehmensprozessen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Apothekenumschau KI für ihr eigenes operatives Geschäft einsetzt?
Ja, ich versuche die vielen kleinen Orte, an denen wir KI reintröpfeln lassen, ein bisschen zusammenzufassen, damit es nicht wieder allzu lange Rede wird. Wir waren mit zu den Ersten, die auch einen KI-Chat auf der Webseite hatten. Das war auch ganz knufte. Das Problem daran ist, es wird nicht allzu sehr genutzt. Aber es war als Test wirklich toll. Was geben die Leute da so ein und was passiert da auch? Eine weitere interessante Erkenntnis war, und ich glaube, die wird auch in den nächsten Monaten noch viel wichtiger werden, dass wenn jemand den KI-Chat etwas fragt, dann kostet es einfach Geld. Nämlich dann bezahlst du Tokens und so eine Abfrage eine Frage bei uns auf der Webseite kostet etwa irgendwas zwischen 5 und 10 Cent. Das kriegen wir mit Werbegeld auf gar keinen Fall rein. Also das sind Sachen, da haben wir mal was ausprobiert und zum Glück können wir das auch, weil es uns gut geht. Aber ich würde das nicht allen unbedingt jetzt empfehlen. Was wir aber machen ist, wir arbeiten sehr intensiv in der Redaktion natürlich. Wir setzen, weiß ich nicht, die meisten kennen Langdoc, zumindest mal größere Verlage oder größere Unternehmen kennen Langdoc. Wir arbeiten mit Langdoc wirklich sehr tief und sehr, sehr intensiv. Das heißt, an ganz vielen Stellen im Produktionsprozess ist es möglich, KI einzusetzen. Das macht die Arbeit nicht nur effizienter, sondern natürlich auch besser. Also die Qualität, der Output kann dadurch besser sein. So ein bisschen Schwierigkeiten habe ich immer damit, wenn Fakten gecheckt werden, weil automatisierten Faktenchecks sind, da brauchst du auf jeden Fall irgendwie dann doch noch einen Menschen hinterher. Aber viele Schritte gehen halt letztendlich einfacher. Was aber die eigentliche Idee ist, wenn wir jetzt mal angenommen, vielleicht 30% unserer Zeit mit KI sparen können, die wir im Produktionsprozess sparen können, dann sollten wir die 30% nicht irgendwie dazu verwenden, weniger Geld auszugeben, womöglich Leute zu entlassen, sondern das machen wir anders. Wir gucken dann, was können wir denn Neues machen? Also was ist eigentlich das, was uns KI auch schenkt? Und da haben wir einiges so auch in Richtung Liquid Content zum Beispiel, also Inhalt in den Rack rein. Ich glaube, Rack dürfte auch den Zuhörern ganz gut schon verständlich sein. Das ist eine semantische Datenbank.
Ich wollte gerade sagen, führe gerne mal so ein bisschen weiter aus, weil wir haben ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die das AI-Thema eher so am Rande
quasi
Berührungspunkte haben, dass wir so das ein bisschen verstehen, wie so die Strategie dahinter ist.
Also, was kann man machen, wenn du viele Inhalte hast? Gehen wir mal von den Inhalten, die wir auf der Webseite haben, aus. Da haben wir ja für unsere KI-Chats auch gleich zwei Racks gebaut. Rack heißt Retrieval Augmented Generation. Das ist ein Codename für eine semantische Datenbank, in der letztendlich nicht die Artikel drinne stecken, sondern sozusagen der Inhalt der Artikel klein gehäckselt und mit Semantik versehen, so dass wenn jemand nach etwas sucht, dass daraus dann aus den einzelnen Schnipseln aus verschiedenen Artikeln, die vielleicht eine Antwort darauf haben, also nicht der ganze Artikel, sondern vielleicht auch nur Teile davon, ein neuer Text generiert werden kann. Und so ein neuer Text muss natürlich auch nicht unbedingt ein Text sein, sondern der kann auch zum Beispiel ein Skript sein für einen Podcast oder für ein Video. Oder er kann zum Beispiel auch eine Vorlage sein für ein Newsletter. Einen schönen Test haben wir da jetzt in den letzten Wochen auch gemacht. Da hat ein ganz großartiges Team bei uns sie haben jetzt nicht nur das Buch hergenommen, aber es gab mal ein Buch, das hieß 12 Wochen Bewegung, in 12 Wochen wieder fit hieß es, genau. Und da wurde ein sehr guter Plan beschrieben, wie man nach 12 Wochen durch Ernährung und mit Bewegung sich wieder fit bekommt. Das war so unser Geschenk an die Bevölkerung nach Corona. Und da haben die dann so ein E-Mail Newsletter-Programm draus gebaut, das dann sowohl integriert war bei uns auf der Webseite als auch eben diese Newsletter und auch so kleine Community-Ansätze, wo wir geübt haben, auch mit Communities, die dann relativ eng und miteinander was tun, miteinander arbeiten können, also gemeinsam trainieren können. Das fand ich eine extrem charmante Idee, weil das hätten wir natürlich ohne KI niemals so hinbekommen, also nicht in diesem Aufwand und schon gar nicht in dieser Qualität. Und das sind so die Dinge, auf die wir gerade auch wirklich stolz sind.
Was ich super schön dran finde, Erik, wir beide kommen ja aus dem Content-Business und ich weiß nicht, wie oft du Kundinnen quasi in deiner Beratungssituation schon damals vor KI gesagt hast, Content-Audit, schreibt nicht alles Neue, sitzt da auf Bergen von Schätzen und jeder versucht das Rad immer neu zu erfinden, schaut doch erstmal, was da ist, macht euch das Leben leichter. Und das finde ich irgendwie schön, dass du diese Dauerschleife, die ich in den Jahren vor KI zum Thema Content runtergespult habe, dass die jetzt tatsächlich mithilfe von KI endlich umgesetzt werden kann. Weil das war ja häufig das Thema, da blickt doch kein Mensch mehr durch bei irgendwie 5000 Artikeln, die wir da in unserer Content auf unserem Content-Berg haben, woher soll ich das denn wissen, wenn ich es nicht zufällig gerade finde, well, dann schreibe ich es halt neu. Und das finde ich jetzt sehr, sehr schön, dass ihr im Prinzip wie so eine ordentlich aufgeräumte Content-Bibliothek eures eigenen Contents gemacht habt fürs Content-Recycling. Und eben auch gestützt auf dem, was ihr schon habt. Also das finde ich super. Das finde ich toll.
Also das ändert natürlich auch Redaktionskonferenzen. Ich bin jetzt bei den Redaktionskonferenzen nicht dabei, aber natürlich, wenn jemand auch fürs Heft das Thema, weiß ich nicht, Heuschnupfen vorbereitet, dann ist natürlich die Frage, was haben wir denn da schon ganz schnell beantwortet? Und auch sowas wie ein kleines FAQ noch an den wirklich guten, neuen, frischen Artikel dran zu hängen. Fünf FAQs zum Thema Allergie oder so. Das geht schon ganz schnell. Und tatsächlich, und das ist schön, dass du das sagst, ich habe damals als freier Journalist, das war irgendwie um die Jahrtausendwende, war mein Haupteinnahmemodell im Frühjahr immer, dass ich bei den Mobilfunkprovidern im Ausland geguckt habe, welche Roaming-Tarife am günstigsten waren. Das habe ich dann in eine große Excel-Tabelle geschrieben, habe dann den S-Verweis gelernt, wie das genau funktioniert und konnte das dann auch an viele andere, also ich konnte einfach aus dieser Tabelle sehr viel, mindestens einen kompletten Sommerurlaub generieren. Und das ist das, was wir jetzt tatsächlich dann auch strukturiert mit sowas machen können, also mit so einem Rack, mit dem, dass wir auf unseren eigenen Inhalt gut zugreifen können und dann das, was fehlt, noch oben drauf packen können. Das ist natürlich ein Geschenk, das wir gerne annehmen.
Erik, du hattest gerade erzählt, dass sozusagen die Leute, die Ressourcen, die frei werden, weiterhin im Unternehmen sind und eingesetzt werden für innovativere, neue Dinge, die ihr sonst vielleicht nicht gemacht hättet. Frage, wenn du jetzt mal so guckst an den Stellen, wo ihr KI im Prozess einsetzt, was waren denn aus deiner Sicht die größten Effizienzgewinne, die ihr hattet oder Zeitgewinne in welchem Prozessabschnitt? Sozusagen gab es vielleicht irgendwelche typischen Qualitätsprobleme, über die ihr gestolpert seid und wie habt ihr die gelöst?
Die erste Frage kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich dazu ja auch gucken müsste, was die Leute genau machen und wie viel Zeit sie gespart haben. Also man kann dafür ein Gefühl haben, aber eins gilt auf jeden Fall, wenn du anfängst, KI einzusetzen, brauchst du erstmal mehr Zeit und dann ist es erstmal kontraeffektiv, weil du, wenn du es gut machen möchtest, erstmal dir überlegen musst, was tue ich denn da eigentlich? Und ich glaube, das sind auch die größten Probleme, die insgesamt verursacht werden beim Einsatz von KI. Nämlich, dass du denkst, naja, es ist alles einfach. Ich sage jetzt, schreib mir einen Artikel über und dann zack, kommt der Artikel raus. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das wissen wir alle. Das weiß mittlerweile fast jede und jeder. Und trotzdem passiert es halt einfach. Und je genauer ich in den Prozess reingehe und mir überlege, was mache ich da eigentlich, was davon mache ich eigentlich nur, weil ich es halt mache und was davon ist wirklich notwendig und wo an dem Prozess kann mir KI tatsächlich helfen, das ist der Anfang. Und das kostet echt Zeit. Und das ist natürlich bei einer Redaktion, die eh schon auch zu tun hat, gar nicht so einfach. Also ich kann jeden verstehen, der irgendwie sagt, komm, geh mir weg, ich schreibe mein Zeug selber, weil das geht schneller. Das ist auch am Anfang so. Den eigentlichen Nutzen gibt's erst später. Deswegen, ich kann es nicht sagen, wo wir wirklich am meisten Zeit gespart haben. Es ist einfach auch bei den Menschen, die viel damit arbeiten, die lassen das überall mit einfließen. Also von Ideenbenchmarken über Ideen weiterentwickeln hin zu eine Erstrecherche, Fakten checken, haben wir auch einiges an Tools. Das ist so ein bisschen schwierig, was wir ja natürlich sehr intensiv machen. Und ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial drin. Und da wird, glaube ich, auch sehr viel Zeit und Arbeit gespart ist beim Lesen von Dokumenten, weil wir natürlich in der Redaktion, wie gesagt, wie ein paar Mal auch schon erwähnt, evidenzbasiert arbeiten. Das heißt, du musst Studien lesen. Du musst Gesundheitsleitlinien lesen und da ist die KI halt wirklich viel fleißiger als eine Redakteurin oder ein Redakteur, die dann irgendwie 80 Seiten auf Englisch oder auf beliebige Sprache durchlesen muss und dann da auch die News rausziehen muss. Das kann KI sehr gut machen und dir Vorschläge machen und dann musst du nur noch gegenchecken, ob es auch wirklich drinnen steht. Ich glaube, da dürfte am meisten Potenzial drinnen stecken tatsächlich.
Und so eure größten Qualitätsfails, die ihr hattet, in welchen Prozessen?
Keiner. Also es gibt bei uns, gibt es von der Idee bis hin zur Veröffentlichung, egal ob im Heft oder auf der Webseite, gibt es wirklich sehr krasse, deutliche und unumgehbare Qualitätsstufen. Und spätestens die wissenschaftliche Redaktion liest sich wirklich alles genau durch. Also wir haben nichts in einer Veröffentlichung sozusagen, also mir ist nichts bekannt, was passiert ist, dass Leute in die falsche Richtung laufen und dann wieder zurückgeholt werden müssen. Also dass du halt, dass Leute irgendwie dann daherkommen und sagen, ich würde das gern so und so machen und dann sage ich, wieso glaubst du, dass KI das kann? Das passiert schon auch, aber eigentlich, das sind alles Erwachsene und wir haben keine Fails. Also nicht, dass mir welche bekannt sind. Und das ist nicht nur, also ich würde es schon erzählen.
Die haben sie nur schnell genug selber gemerkt, wahrscheinlich, die Phase. Ja. Oh, das war nichts, das brauche ich gar nicht oder in die Pipeline schicken.
Jemand anderes hat es dann gemerkt. Also
ja, und bloß nicht zu Kobitz bin.
Ja, genau.
Erik, wie sieht denn das Tool-Stack bei euch aus? Das ist ja immer so, wir alle lieben Tools. Also womit arbeitet ihr im Schwerpunkt? Was steht zur Verfügung? Wie sieht so die Policy aus, wenn ich jetzt ein wildes neues Tool finde und probieren möchte? Wie managt ihr denn den Tool-Einsatz?
Also, wenn du jetzt mit ihr mich meinst, ich teste jede. Ich bin wahrscheinlich derjenige in Deutschland mit den meisten Abos. Nein, wahrscheinlich nicht. Es gibt noch andere, noch schlimmere. Ihr gehört wahrscheinlich mit dazu zum Dream Team. Wenn ich auf das Unternehmen gucke, hatten wir wirklich sehr lange Zeit das Problem, dass wir kaum KI einsetzen durften, weil es natürlich auch Regeln dafür gibt, wie KI eingesetzt werden darf. Und da hat natürlich, und das macht auch, also das ist natürlich auch sinnvoll, dass Tools erstens getestet und zweitens auch freigegeben werden müssen. Es gibt in Deutschland nicht nur Datenschutzregeln, sondern halt eben auch Regeln, die der Betriebsrat sozusagen zu verwalten hat. Und deswegen sind wir tatsächlich vom Gesamt-Tool-Stack, es gibt in verschiedenen Abteilungen gibt es noch andere, aber so das ganze Unternehmen hinweg arbeiten wir mit Langdoc und sind da auch außerordentlich zufrieden damit. Es gibt natürlich in der Kreation nochmal weitere Tools, logisch. Und es gibt natürlich auch in der Technik noch einiges mehr, was verwendet wird. Aber wenn ich jetzt so insgesamt sage, ist es mit Langdoc und das funktioniert tatsächlich auch außerordentlich gut.
Und in der Kreation, mit welchen Tools konkret arbeitet ihr da zusammen?
Da würde ich sagen, da ich jetzt nicht oder relativ selten in der Kreation unterwegs bin, kann ich es gar nicht genau sagen. Aber die haben Midjourney tatsächlich sehr professionell eingesetzt, das weiß ich. Mhm. Und testen natürlich alles, was geht.
Okay. Und bei Langdoc, das ist ja im Endeffekt für alle, die es nicht kennen, eigentlich eine Oberfläche, die es einem ermöglicht, die großen amerikanischen Modelle in Europa gehostet zu beziehen. Das heißt, da habt ihr ja dann die Auswahl zwischen Mistral, Claude, ChatGPT. Gibt es da irgendwie eine Präferenz, welches Modell ihr da nutzt oder ist das komplett den euren Redakteuren freigestellt?
Also es geht noch ein bisschen darüber hinaus. Es gibt auch einige Tools, die in Langdoc enthalten sind. Also dass du auch Canvas und Integrationen. Du kannst Wissensdatenbanken, die dann auch gleich ein Rack sind, anlegen und so weiter und so fort. Also da ist noch einiges an Funktion dahinter. Es gibt einen Auto-Modus, der dann sagt, der selber entscheidet, wenn es eine einfache Frage ist, geht's, ich weiß schon gar nicht mehr, in welches Modell, aber es sind eher ältere Modelle. Und du kannst auswählen. Ich gucke manchmal so ein bisschen nach. Also ich habe aber auch Empfehlungen gegeben. Und ganz klar, Claude geht, also für alle, die AutorInnen sind, ist Claude natürlich das Tool der Wahl. Wobei ich glaube, die Unterschiede sind nicht mehr so groß. Alles, was Wissen betrifft, ist am Ende des Tages Gemini tatsächlich in unserer Welt führend. Es gibt, glaube ich, der Nutzen von ChatGPT ging eine ganze Zeit lang stark zurück. Aber ich merke auch, dass in den Agenten, die Kolleginnen gebaut haben, vermehrt jetzt auch wieder OpenAI eingebaut wird. Das heißt, es wird tatsächlich damit herumgespielt und ausprobiert. Und was sind die besten Antworten? Das wird dann auch verwendet. Also das Problem tatsächlich daran ist, vielleicht um das zu sagen, ursprünglich wurden halt einfach immer so die aktuellsten und größten Modelle, selbst für kleinere Fragen, verwendet. Jetzt wurde ein Nutzungslimit eingeführt und wenn du zweimal gegen das Nutzungslimit gestoßen bist, dann guckst du ganz genau, welches Tool du nutzt und da kommt dann mittlerweile auch Haiku, also Claude Haiku, ziemlich gut weg.
Ich meine, ich sehe da auch schon eine Tendenz, ich denke, ihr wahrscheinlich genauso hingehen, dass wir von diesem All-in-Modellen immer weiter wegkommen. Also, dass die Modellauswahl inzwischen ja nicht nur den Aspekt hat, für welchen Task nehme ich welches Modell, um eine möglichst schnelle, aber oder auch möglichst tiefgehende Antwort zu bekommen, sondern es kommt ja noch so ein zweiter Layer jetzt hinzu, neben dem Arbeitstempo und der Ergebnisqualität jetzt oder ein dritter Layer, dann eben noch das Thema Budget. Dass ich eben nicht alles ins größte Modell schieße, nur weil ich Zeit habe, gerade aufs Ergebnis zu warten und ich so nach dem Motto viel hilft viel, sondern eben auch versuche, da so ein bisschen mehr reinzukommen in was braucht welches Modell und wie hoch sind die API-Kosten beziehungsweise die Lizenzkosten oder wenn ich von Lizenzkosten spreche, wie schnell bin ich am Limit? Das merken wir ja jetzt mit den immer größer werdenden Modellen, die dann immer so aus dem typischen All-in-Modell rausfallen und immer stärker rationiert werden. Da kann man nicht alles einfach immer im größten Modell fahren lassen.
Ja. Und die Kostenunterschiede sind ja dramatisch, ne? Also das ist ja Faktor 10 bis Faktor 20, sozusagen, dass die kleinen Modelle preiswerter sind als jetzt irgendwie das aktuellste Fable oder so. Also insofern glaube ich allein dadurch, dass wir auf dieser Top Modellebene so eine dramatische Kostensteigerung auch haben, guckt man sich natürlich auch an, für welche Task braucht man keinen Einstein, sondern da reicht vielleicht dann irgendwie sozusagen ein Mensch mit oder eine KI mit normalen IQ, ja, oder vielleicht sogar auch unter dem durchschnittlichen IQ.
Also da können wir jetzt so ein bisschen KI-philosophisch auch einsteigen, will ich gar nicht allzu lange machen, aber das ist ja auch ein bisschen erwartbar gewesen, weil jetzt wurde sehr viel Geld in das Training reingepumpt. Ich glaube, das Entrophic beim Beantworten von Fragen mittlerweile sogar relativ wenig Geld verliert oder vielleicht sogar Geld verdient, aber das muss natürlich alles refinanziert werden und das ist natürlich für kleinere Unternehmen vielleicht noch irgendwie kontrollierbar. Wir haben um die 300 Menschen. Da wird es dann extrem schwer zu kontrollieren. Und auch dieses Wissen, welches Modell kostet eigentlich wie viel Tokens oder Nutzungslimit und welches gehört wohin. Wir kommen wirklich in eine Situation, die brutalst schwer ist, weil du kriegst es den Leuten nicht erklärt. Also wie auch, weil es kommt dann halt plötzlich neue Modelle raus und ich kann nicht jede Woche, also ich schreibe schon auch Newsletter irgendwie intern, aber ich kann die nicht dazu zwingen. Und wenn jemand sagt, es ist mir doch egal, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, das wird, wenn ich eine Prediction machen würde, würde ich sagen, da haben wir in einem halben Jahr haben wir echt ein Problem an der Backe.
Oh ja.
Weil vor allem die Businessmodelle einfach nicht mehr zueinander passen. Und das ist wirklich schwierig.
Also ich sehe das tatsächlich bei Kunden von mir, die fangen jetzt an, schnell, ganz schnell, lokale LLMs aufzusetzen, die dann für kleine Tasks sind. Man sagt, okay, das ist das Haus, das wird das Haus- und Hofmodell für, hey, schreib mir mal drei unterschiedliche Betreffzeilen und mach mir mal ein Bild von einem Hasen, weil wir machen jetzt einen Osterhasen-Post oder irgendwie sowas. Und dann eben für wirklich so businessrelevante Tasks dann an die Topmodelle zu gehen. Aber dass da so eine, im Prinzip so eine Zweistufigkeit aufgebaut wird. So, das ist das Arbeitstierchen und das andere ist das Sonntagsoutfit. Das kommt nur raus, wenn es wichtig ist und nicht für den Alltag.
Ja, und es ist auch wenig überraschend, dass genau diese Möglichkeiten, wie soll ich sagen, relativ, also es gibt ja von Google, gibt es ein sehr gutes Offline-Modell, sogar fürs iPhone. Ich weiß gar nicht, Edge, Google Edge, können wir nachtragen irgendwie. Und da kann ich natürlich auch, kannst du sogar in der Bahn damit arbeiten, wenn du im Zug unterwegs bist. Und das ist auch sehr gut, aber natürlich haben wir alle auch immer den Wunsch, mit dem Besten zu arbeiten. Und das ist echt eine Herausforderung.
Ja. Ich finde, Erik, das war jetzt eigentlich schon quasi ein hervorragendes Schlusswort, würde ich sagen. Aber ganz so einfach kommst du uns nicht davon, Erik. Du weißt, wie es läuft. Du bist nicht zum ersten Mal da. Die letzten Worte des Podcasts gehören dir. Vielen, vielen Dank, Erik, für diesen ehrlichen Einblick. Mal abseits von LinkedIn, bei mir läuft alles so super und so großartig. Mhm. Wir lernen doch alle viel mehr davon, wenn wir uns gegenseitig auch über die Hürden, vor denen wir stehen, berichten, weil die meisten von uns stehen vor den gleichen Hürden. Oder können sich zumindest hineinversetzen und sagen, meine sehen vielleicht ein bisschen anders aus, meine Hürden, aber I feel you. Und wir machen hier so eine kleine Gesprächstherapierunde und dann geht es uns hinterher hoffentlich allen besser. Wenn du sagst, du willst auch Teil dieser Gesprächsrunde sein, dann fragt dir jetzt der Christoph, wie du häufiger hier zuhören kannst bei unserer Gesprächstherapie.
Genau, wir sind erreichbar über alle klassischen Kanäle, YouTube, alle sozusagen Podcast Anbieter. Insofern, wenn ihr uns da abonniert, sind wir sehr, sehr dankbar. Ich fand vor allen Dingen das total interessant, dem Erik zuzuhören, in welchem Spannungsumfeld so ein Publisher eigentlich sich bewegt. Auf der einen Seite, dass er mit seinen Inhalten gar nicht mehr so durchdringt, weil eben ganz, ganz viele neue Player da vorne plötzlich Nutzungsverhalten abgreifen und das vielleicht direkt in der KI beantwortet wird. Und die aber auf der anderen Seite ja dann doch schon sehr, sehr massiv KI in euren Unternehmensprozessen einsetzt. Hochinteressante Einblicke. Vielen, vielen lieben Dank, Erik. So, und jetzt die letzten Worte gehören dir.
Die letzten Worte. Ja, ich weiß, wie es läuft. Deswegen habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht, was ist das Letzte, was ich sagen möchte. Und ich muss drei Punkte nennen. Das eine ist, macht einfach. In jeder Fehler, den ihr macht, der ist gut, weil daraus lernt ihr. Das zweite ist, macht vor allem was Neues. Also spart gerne irgendwie auch Zeit mit KI, aber denkt vor allem darüber, weil in 2 Jahren ist es egal, ob ihr effizienter arbeitet. Wenn ihr das Gleiche macht wie vor 2 Jahren, ist es wirklich dann. Und das Letzte und das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, bringt euer Gehirn in Sicherheit. Ich merke es an mir selber, KI kann unkreativ, austauschbar und faul machen. Muss sie aber nicht, wenn sie richtig eingesetzt wird. Und ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr euer Gehirn nicht weich macht.
Sagt Erik Kubitz beim 121 Watt Podcast.